Stell dir vor, du sitzt an einem Tisch mit deinen absolut engsten Vertrauten.
Also wirklich den Leuten, für die du durchs Feuer gehen würdest.
Genau, deine absolute innere Bubble. Den Menschen, mit denen du alles teilst. Ihr habt zusammen auf dem nackten Boden geschlafen, ihr seid durch die tiefsten persönlichen und auch gesellschaftlichen Krisen gegangen.
Alle äußeren Widerstände haben diese Gruppe eigentlich nur noch enger zusammengeschweißt.
Richtig. Und dieser Tisch, an dem ihr gerade esst, das ist kein ultimativer, sicherer Raum.
Man fühlt sich komplett unangreifbar.
Ja. Und dann mitten im Essen, während die Gläser klingen, schaut dir der Anführer dieser Gruppe direkt in die Augen. Und er sagt mit völlig ruhiger Stimme: Einer von euch hier am Tisch wird mich heute Nacht ans Messer liefern.
Boah, in diesem Bruchteil einer Sekunde zerbricht einfach die komplette Welt.
Fah sitzt direkt neben dir, atmet dieselbe Luft und isst von deinem Teller.
Und das ist der absolute Albtraum jedes Menschen, der jemals einer Gruppe vertraut hat.
Es ist die radikalste Demaskierung von Sicherheit, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und das Verrückte ist ja, das ist kein moderner Psychothriller. Das ist auch kein Drehbuch für eine neue HBO-Serie.
Sondern
es ist eine der ältesten und bekanntesten Szenen der Weltgeschichte.
Wir sprechen hier vom Matthäus-Evangelium Kapitel 26, also das letzte Abendmahl und die Gefangennahme Jesu.
Ganz genau.
Und für dich, der uns gerade zuhört, mag das jetzt vielleicht erst einmal nach verstaubter Kirchengeschichte klingen. Oder nach so einer Sonntagsschullektion, die man als Kind mal halbherzig auswendig gelernt hat.
Ja, das ist oft der erste Reflex, wenn man diese Texte hört.
Aber genau dieses Bild wollen wir heute in unserer Recherche komplett einreißen. Wir nehmen uns diesen antiken Text und legen ihn in unserem Deep Dive unter ein hochmodernes analytisches Mikroskop.
Wir behandeln das hier eben nicht einfach als fromme Geschichte.
Nee, überhaupt nicht. Unsere Mission heute ist, diesen Text durch eine völlig andere Linse zu betrachten. Und zwar durch die der politischen Philosophie.
Genauer gesagt geht es da um das Konzept der öffentlichen Vernunft von dem Philosophen Jürgen Habermas.
Und was diesen Ansatz so extrem spannend macht, es geht hier um die chirurgische Sektion von Macht.
Absolut. Es geht um die Frage, wie Institutionen versagen, wie Gewalt eigentlich eskaliert und ob wir diese uralten, religiös kodierten Prinzipien von Solidarität nehmen können und sie in unsere heutige, völlig säkulare Welt übersetzen können.
Wir fragen uns also, was passiert, wenn man einem heiligen Text seine theologische Sprache komplett entzieht?
Richtig. Bleibt da nur ein leeres Gehäuse übrig oder, und das ist die große Frage, finden wir darin einen universellen Code für menschliches Zusammenleben?
Und um diesen Code zu knacken, müssen wir direkt wieder in diesen unerträglich intimen Moment am Tisch springen. Das Passamahl.
Das ist ja wichtig zu betonen. Das ist nicht einfach nur ein nettes Dinner unter Kollegen.
Genau. Jesus schickt seine Jünger in die Stadt, um genau dieses Fest vorzubereiten. Das Passa ist quasi das absolute pochende Herz der jüdischen Erinnerungskultur.
Man feiert da die Befreiung der Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten. Man feiert den Bund mit Gott.
Es ist also das Fest, das die Identität und diese unerschütterliche Solidarität der Gruppe zementieren soll.
Man lädt sich emotional und symbolisch maximal auf. Alle im Raum sind auf diese gewaltige Befreiungsgeschichte eingeschworen. Sie fühlen sich als Teil eines göttlichen Plans.
Und genau auf dem absoluten Höhepunkt dieses Gefühls lässt Jesus diese Bombe platzen. Und ich finde die Reaktion der Jünger im Text so unfassbar entlarvend.
Oh ja, total. Sie springen nämlich nicht auf und zeigen sofort mit dem Finger auf Judas.
Nee, sie sind völlig erschüttert. Und sie fangen an, reihum zu fragen, bin ich es?
Ja, krass, oder?
Die bloße Möglichkeit des Verrats lässt sie sofort an ihrer eigenen moralischen Integrität zweifeln. Das erinnert mich extrem an die Dynamik in einem eng verschweißten Start-up-Gründerteam.
Oh, das ist ein guter Vergleich. Wie meinst du das genau?
Also stell dir vor, du hast Jahre mit deinem Team in einer eiskalten Garage verbracht. Ihr habt euch nur von Instant-Nudeln ernährt. Ihr habt gegen übermächtige Konzerne gekämpft. Die ganze Industrie stand quasi gegen euch.
Man hat diesen gemeinsamen Gründungsmythos.
Genau, dieses Wir gegen den Rest der Welt. Und dann kommt bei einem wichtigen Meeting heraus, jemand aus dem Kernteam verkauft eure geheimen Algorithmen an den größten Konkurrenten.
Wow, das zerstört ja nicht nur das Geschäftsmodell.
Richtig, es zerstört den Gründungsmythos selbst. Du stellst plötzlich alles in Frage. Du denkst dir, war alles, was wir gesagt haben, einfach eine Lüge? Sind wir in Wahrheit alle nur von purer Gier und Angst getrieben?
Diese Analogie trifft den Kern der Sache eigentlich perfekt. Denn was der Text hier macht, ist das Zeichnen einer extrem nüchternen, fast schon unsentimentalen Anthropologie.
Er entwirft ein gnadenlos realistisches Menschenbild.
Ganz genau. Wir sehen hier schwarz auf weiß, dass Vertrauen, jahrelange Zugehörigkeit und selbst die tiefsten gemeinsamen Rituale eben keinen magischen Schutzschild bilden.
Gegen die eigenen niederen Instinkte, meinst du?
Ja, sie schützen nicht vor Egoismus, nicht vor panischer Angst oder dem Drang, einfach nur die eigene Haut zu retten.
Und das ist eigentlich ein massiver Schlag ins Gesicht für jede Form von idealisierender Frömmigkeit. Wir neigen ja heute oft dazu, diese historischen Bewegungen zu romantisieren.
Total. Wir stellen uns diese ersten Jünger oft als leuchtende, unfehlbare Heilige vor, die irgendwie über den Dingen schweben.
Aber der Text verbietet uns diese Romantisierung ganz radikal. Er zerschlägt jede Illusion über die Fehlerlosigkeit von Gruppen.
Moralische Subjekte, also wir alle im Grunde, sind eben nicht einfach nur vernunftbegabte Automaten, die immer brav das Richtige tun, wenn sie die Regeln kennen.
Nee, wir sind extrem fragil. Wir sind widersprüchlich und oft von Loyalitätskonflikten zerrissen.
Und der Verrat kommt eben nicht von einem gesichtslosen Schurken aus der Unterwelt. Er kommt von dem Mann, der gerade noch das Brot mit dir gebrochen hat.
Und das vielleicht Faszinierendste für unsere Übertragung ins Heute: Jesus wirft den Verräter nach dieser Offenbarung ja nicht mal aus dem Raum.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Die Solidarität am Tisch entsteht hier nicht durch eine Illusion von moralischer Reinheit.
Sondern sie muss sich im vollen Bewusstsein der bevorstehenden Schuld bewähren.
Exakt.
Aber dieser psychologische Vertrauensbruch am Tisch ist zwar gewaltig, die Geschichte bleibt ja aber nicht im Esszimmer stehen.
Nein, es eskaliert weiter.
Genau. Diese innere emotionale Zerstörung sucht sich ein Ventil und manifestiert sich wenig später als rohe physische Gewalt. Die Handlung verlagert sich nach draußen, in den Garten Gethsemane.
Und hier wird unsere Analyse der Machtstrukturen dann wirklich spannend.
Ja, denn Judas taucht plötzlich auf und er bringt eine bewaffnete Truppe der religiösen Autoritäten mit. Und das Zeichen, das er benutzt, um Jesus in der Dunkelheit zu identifizieren, ist ausgerechnet ein Kuss.
Das ist die ultimative Perversion eines Gemeinschaftssymbols. Ein Kuss, also das universelle Zeichen für Liebe und Respekt, wird hier buchstäblich zur Zielerfassung für ein bewaffnetes Kommando umfunktioniert.
Und die Situation explodiert sofort. Einer von Jesu Anhängern hält diese ohnmächtige Spannung überhaupt nicht mehr aus. Er zieht ein Schwert und schlägt dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr ab.
Er will die Krise, also diesen ganzen Verrat, mit spiegelbildlicher Gewalt lösen.
Er tut eigentlich genau das, was jeder Actionheld im Kino tun würde. Er wehrt sich einfach.
Aber Jesus greift sofort ein. Er stoppt ihn und spricht diesen weltberühmten Satz: Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen.
Und an dieser Stelle muss ich allerdings mal kurz reingrätschen und kritisch nachfragen.
Gerne, schieß los.
Jesus sagt im selben Atemzug zu seinem Begleiter, dass ihm andere Mittel zur Verfügung stünden. Er spricht davon, dass er seinen Vater bitten könnte und dieser ihm sofort mehr als 12 Legionen Engel schicken würde.
Ja, das steht da.
Wenn ich also eigentlich die ultimative militärische Übermacht, quasi den roten Knopf für göttliche Atomwaffen, in der Tasche habe und ich nutze diese Macht ganz bewusst nicht, um mich ungerechtfertigt abführen zu lassen, ist das dann nicht einfach nur eine fatalistische Kapitulation?
Das könnte man denken, ja.
Also ein depressives Sich-Ergeben in ein unausweichliches Schicksal?
Das ist genau der Moment, an dem wir tiefer graben müssen in der Quelle. Denn das ist ein sehr häufiges Missverständnis. Es handelt sich hier eben gerade nicht um blinden Fatalismus oder eine naive Leugnung von Macht.
Okay, was ist es dann?
Was der Text hier inszeniert, ist eine bewusste und wirklich radikale Zurückweisung der heilsgeschichtlichen Legitimation von Gegengewalt.
Warte, Moment, da müssen wir kurz auf die Bremse treten. Heilsgeschichtliche Legitimation, das ist ein extrem schwerer akademischer Brocken. Was genau bedeutet das für die Menschen dort im Garten?
Guter Punkt. Es bedeutet im Grunde die Rechtfertigung von Gewalt mit der Begründung, dass Gott, das Gute oder einfach der Lauf der Geschichte auf der eigenen Seite steht.
Ah, also die Logik: Meine Gewalt ist heilig, weil meine Sache heilig ist.
Genau diese Logik bricht Jesus hier komplett durch. Gottes Souveränität zeigt sich in diesem Text eben gerade nicht als rohe militärische Überlegenheit.
Weil das die Spielregeln bestätigen würde.
Exakt. Wenn Jesus Gewalt mit Gewalt beantworten würde, selbst wenn es Engel mit flammenden Schwertern wären, würde er die Spielregeln der Täter völlig akzeptieren.
Ich verstehe. Lass mich das mal mit einem modernen Beispiel greifbar machen für unseren Zuhörer.
Gerne.
Wenn wir an zivilen Ungehorsam denken, an Martin Luther King oder Mahatma Gandhi, das Prinzip dort war ja sehr ähnlich, oder?
Ja, da gibt es starke Parallelen.
Wenn der Unterdrücker dich mit Knüppeln und Hunden angreift und du nimmst selbst einen Knüppel in die Hand, dann bestätigst du den Knüppel quasi als das legitime Werkzeug.
Ganz genau.
Du gewinnst vielleicht den physischen Kampf, aber du verlierst die moralische Überlegenheit, weil du Teil derselben blutigen Maschine geworden bist. Man muss die Maschine selbst dekonstruieren, nicht nur denjenigen, der sie gerade bedient.
Besser kann man das kaum zusammenfassen. Es ist das absolute Verbot der Schwertlogik. Der Text macht unmissverständlich klar, dass der Verzicht auf das Schwert keine passive Schwäche ist. Es ist eine massive gesellschaftliche und politische Machtkritik.
Wer soziale Krisen durch Gegengewalt lösen will, deformiert sich selbst.
Richtig. Und diese Demaskierung von Macht geht im Garten sogar noch einen Schritt weiter. Jesus wendet sich an die Bewaffneten und kritisiert die Art und Weise ihrer Operation.
Er fragt sie ja, warum kommt ihr nachts mit Schwertern und Knüppeln, um mich heimlich zu verhaften? Ich saß doch jeden Tag öffentlich im Tempel und ihr habt mich nicht festgenommen.
Damit legt er den Finger genau in die Wunde der institutionellen Feigheit.
Die Autoritäten trauen sich also nicht, das am helllichten Tag zu machen, wo alle zuschauen.
Weil sie ganz genau wissen, dass ihr Handeln illegitim ist. Die nächtliche, verdeckte Verhaftung demaskiert die Institution.
Legitimität erfordert in jedem System Transparenz.
Transparenz, rechtsförmige Verfahren und eine offene Rechtfertigung vor der Öffentlichkeit. Sobald Institutionen anfangen, auf Heimlichkeit, verdeckte Einschüchterung und nackte Angst zu setzen, geben sie ihre Legitimität auf.
Und das galt vor 2000 Jahren im antiken Jerusalem genauso wie für moderne Staaten heute.
Ganz genau.
Und da sind wir an dem Punkt, der für dich, unseren Zuhörer, den Bogen ins Heute spannt. Wir haben jetzt diese extrem präzise Sektion von menschlichem Versagen und institutioneller Feigheit gesehen.
Und jetzt müssen wir Jürgen Habermas wieder in die Arena holen.
Ja, seine große Frage ist ja, wie können wir dieses uralte, in religiösen Texten gespeicherte Wissen heute nutzen? Auch wenn unsere Gesellschaft zunehmend säkulär ist.
Wenn die meisten Menschen vielleicht gar nicht mehr an Gott glauben.
Richtig. Habermas liefert uns dafür das Konzept der öffentlichen Vernunft.
Er argumentiert, dass in diesen alten religiösen Traditionen sogenannte normative Gehalte stecken.
Das sind im Grunde ethische Werte, oder? Lebensregeln und tiefes Wissen über das menschliche Zusammenleben.
Genau, und wir dürfen dieses Wissen nicht einfach über Bord werfen, nur weil das Vokabular religiös ist. Die Aufgabe der modernen Gesellschaft ist es, diese religiösen Konzepte in eine allgemeingültige, säkulare Sprache zu übersetzen.
Damit sie für den öffentlichen Diskurs, etwa wenn wir über Menschenrechte debattieren, nutzbar werden. Lass uns diesen Übersetzungsprozess doch mal wie in einem Labor durchspielen.
Okay, machen wir.
Wir nehmen ein Stück religiöse DNA und schauen, wie das in der Praxis funktioniert. Nehmen wir den Begriff der Sünde. In der religiösen Welt bedeutet Sünde eine Verfehlung gegen Gott.
Eine Beschädigung der göttlichen Ordnung.
Ja. Wie übersetzt Habermas das jetzt für ein modernes, säkulares Strafrechtssystem?
Das ist ein perfektes Beispiel. Wenn wir das theologische Konzept der Sünde säkularisieren, sprechen wir über Schuld als eine soziale Realität.
Okay.
Der religiöse Text weiß, dass man Verfehlungen nicht einfach unter den Teppich kehren kann. Es reicht nicht zu sagen, naja, Schwamm drüber. Schuld beschädigt das Netz der Gemeinschaft.
Und die säkuläre Übersetzung davon ist die Erkenntnis, dass unsere Justizsysteme Mechanismen der sozialen Reintegration und Versöhnung brauchen.
Ganz genau. Es geht eben nicht nur um das pure Wegsperren eines Täters. Es geht um die Frage, wie das beschädigte Vertrauen in der Gesellschaft wiederhergestellt werden kann. Das theologische Wissen über die Notwendigkeit von Vergebung wird übersetzt in das säkulare Bedürfnis nach Resozialisierung.
Das ist faszinierend, weil wir dadurch ethische Prinzipien erhalten, die fast schon universell wirken. Das bringt mich unweigerlich zu einem interkulturellen Vergleich.
Wo denkst du dahin?
Wenn ich mir diesen Jesus im Garten anschaue, wie er seine Affekte völlig unter Kontrolle hält, wie er die Verhaftung ruhig über sich ergehen lässt, dann klingt das für mich extrem nach einem antiken Stoiker. Oder ich denke an den Buddhismus, wo es ja ebenfalls um das Überwinden des Egos und den absoluten Verzicht auf Gewalt geht.
Dieser vergleichende Blick ist unverzichtbar. Die wissenschaftliche Analyse spricht hier von diskursivem Synkretismus.
Man bringt also unterschiedliche Traditionen in einen echten Dialog.
Ja. Und es gibt tatsächlich beeindruckende Schnittmengen. Die Abkehr von zerstörerischen Reaktionsmustern, das Durchbrechen von blinder Wut, das finden wir im Buddhismus und in der Stoa. Aber, und das ist ein massives Aber, eine einfache Gleichsetzung dieser Lehren würde den Kern der Szene völlig verfehlen.
Da muss ich nachhaken. Wo verläuft da die Trennlinie? Was macht den Stoiker anders als den Mann im Garten Gethsemane?
Die stoische Philosophie zielt auf die Apatheia, also auf eine tiefe innere Unberührtheit und Leidenschaftslosigkeit.
Der Stoiker trainiert sich quasi darauf, dass ihm Katastrophen emotional nichts mehr anhaben können.
Genau, er distanziert sich innerlich. Jesus hingegen ist im Garten alles andere als unberührt. Der Text beschreibt kurz zuvor, dass er Todesangst hat, dass er buchstäblich Blut und Wasser schwitzt. Er ist maximal involviert.
Und der Buddhismus?
Der Buddhismus zielt auf die Entleerung des Begehrens, auf das Austreten aus dem Kreislauf des Leidens. Der Text des Matthäus-Evangeliums hat ein völlig anderes Ziel. Er strebt eine eschatologische Gemeinschaft an.
Da haben wir wieder so einen Fachbegriff. Eschatologisch, da musst du mich kurz abholen. Reden wir hier einfach vom Weltuntergang?
Nein, nicht vom Weltuntergang im Sinne einer Zerstörung, sondern von der Vollendung. Eschatologie beschäftigt sich mit dem ultimativen Ziel der Geschichte, der endgültigen Erlösung.
Okay, verstehe.
Es geht bei Matthäus um Barmherzigkeit, Vergebung und Treue in der Krise, nicht um die Flucht aus der Welt. Die eschatologische Hoffnung bedeutet, wir engagieren uns hier und jetzt in dieser fehlerhaften Welt, weil wir an eine ultimative Gerechtigkeit am Ende der Zeit glauben.
Das ist eine völlig andere Triebfeder als die philosophische Distanz eines Stoikers.
Ganz genau.
Okay, wir können also bestimmte Prinzipien aus dem Text filtern, wir können sie säkular übersetzen und interkulturell vergleichen.
Wir nehmen die Kritik an heimlichen Institutionen, die Warnung vor Gewalt.
Ja.
Aber hier ist ein Aspekt der Analyse, der mir beim Lesen wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Wir reden hier die ganze Zeit über Säkularisierung. Aber ironischerweise liefert dieser antike Text die schärfste Waffe gegen religiöse Machtstrukturen selbst.
Es ist eine beispiellose Religionskritik von innen heraus, ja. Weil wenn wir uns fragen, woher die tödliche Bedrohung in dieser Geschichte kommt, sie kommt ja nicht von atheistischen Philosophen, die die Religion zerstören wollen.
Und sie kommt auch nicht von einer heidnischen Armee.
Genau. Verrat und Gewalt gehen direkt von den höchsten religiösen Akteuren aus. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten spannen mit Judas zusammen.
Hier verbindet sich eine religiös legitimierte Ordnungsmacht mit politischer Heimlichkeit und Gewalt.
Das ist im Grunde eine eingebaute Firewall gegen religiöse Heuchelei. Wenn wir das mal auf die Geschichte anwenden, jede Kirche oder Bewegung, die sich auf diesen Text beruft, aber mit Zwang oder dem systematischen Ausschluss von Unreinen arbeitet, tritt die DNA ihres eigenen Gründungstextes mit Füßen.
Absolut. Wenn eine Institution Kreuzzüge führt oder Andersdenkende auf dem Scheiterhaufen verbrennt, spielt sie in dieser Geschichte eben nicht die Rolle von Jesus.
Sie spielt die Rolle der Hohepriester, die nachts mit Schwertern in den Garten kommen.
Das ist die unerbittliche Konsequenz dieser Analyse. Der Text ist ein ewiges Korrektiv gegen die Korruption von Institutionen. Jede Religion, die ihre ethische Substanz an den reinen Machterhalt verkauft, wird von ihrem eigenen heiligen Text verurteilt.
Krass.
Und das führt uns direkt zum letzten, entscheidenden Punkt dieser Untersuchung, der auch Habermas immer wieder beschäftigt.
Die Grenzen der Übersetzbarkeit.
Genau. Die absoluten Grenzen.
Weil wir eben doch nicht alles in ein trockenes, säkulares UN-Papier umschreiben können. Irgendetwas bleibt immer auf der Strecke.
Wir nennen das den religiösen Bedeutungsüberschuss. Wir können die Prinzipien von Gewaltverzicht in unsere Gesetzbücher schreiben. Aber der Text verwendet Begriffe, die sich der Säkularisierung entziehen.
Zum Beispiel?
Wenn am Tisch vom Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, die Rede ist. Oder von der Vorfreude auf das Mahl im Reich des Vaters. Das sind Bilder, die im Ritual extrem verdichtet werden. Diese Begriffe haben eine Resonanz, die weit über das Rationale hinausgeht.
Das ist ein bisschen so, als würde man versuchen, die Liebe zu seinem Kind in einem juristischen Vertrag über Unterhaltszahlungen auszudrücken.
Sehr schönes Bild, ja.
Die Funktion ist zwar geregelt, aber das Herzblut, die Poesie, diese ganze transzendente Erfahrung fehlen komplett. Wenn wir diesen Text nur als eine Art frühe UN-Menschenrechtserklärung lesen, dann operieren wir ihn am offenen Herzen.
Und entfernen das Organ, das ihn über Jahrtausende am Leben gehalten hat. Eine säkulare Paraphrase liefert uns funktionale Äquivalente, aber eine vollständige Säkularisierung ist schlicht unangemessen, weil sie den eschatologischen Horizont abschneidet.
Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist wichtig, aber niemand singt Lieder über sie.
Niemand zündet Kerzen für sie an. Der Text des Matthäusevangeliums gewinnt seine gewaltige Bindungskraft gerade aus dieser unauflösbaren Verschränkung von tiefstem menschlichem Leid, historischem Verrat und einer radikalen Hoffnung.
Okay, lass uns diesen massiven intellektuellen Bogen für dich, unseren Zuhörer, noch einmal zusammenziehen. Wir haben heute tief in die menschliche Psyche geblickt. Wir sind bei der ungeschönten Realität eines Verrats am intimsten Ort der Welt gestartet.
Am Esstisch.
Wir haben beobachtet, wie der Text die Illusion einer perfekten Gemeinschaft zerschmettert. Dann sind wir in die Dunkelheit des Gartens gegangen und haben Legitimität analysiert. Wir haben gelernt, dass Gegengewalt die Logik des Täters nur bestätigt.
Und dass verdeckte Aktionen Institutionen demaskieren.
Wir haben durch Habermas verstanden, wie wir diese uralten Lektionen in unsere modernen Demokratien übersetzen können. Und wir haben erkannt, dass der Text seine eigene schärfste Waffe gegen religiösen Machtmissbrauch ist.
Und wir sind an den Rand des Erklärbaren gegangen, weil das Fundament dieser Handlungen in einem religiösen Überbau verankert ist, der sich nicht restlos in bloße Vernunft übersetzen lässt.
Und genau das bringt mich zu dem Gedanken, den ich dir heute zum Schluss mit auf den Weg geben möchte. Die tiefgehende Analyse macht eines völlig klar. Gemeinschaften brauchen starke, gemeinsame Symbole und Rituale, um überhaupt Solidarität zu stiften, um sich in den schwersten Krisen aneinander festhalten zu können.
Das gemeinsame Brechen des Brotes, der Wein, das waren die existenziellen Anker dieser Menschen.
Und das lässt eine faszinierende, vielleicht auch echt unbequeme Frage für dich offen, über die es sich nachzudenken lohnt. Wenn wir in unserer modernen, säkularisierten Gesellschaft diesen religiösen Überbau, also dieses Unübersetzbare, immer mehr ablegen und fast ausschließlich auf den rationalen Diskurs setzen, können wir dann überhaupt noch Rituale erschaffen, die stark und tief genug sind, uns zusammenzuhalten, wenn die Welt um uns herum brennt?
Wenn massive Loyalitätsbrüche uns erschüttern.
Oder zehren wir in unseren sicheren Startup-Büros und modernen Demokratien am Ende alle nur von einer alten sozialen Substanz, die wir längst nicht mehr selbst erneuern können, bis der Verrat uns eines Tages unvorbereitet einholt?